Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Nanu, schon wieder Double Trouble. Ja, gerade mal anderthalb Wochen, glaube ich, ist es ja, dass wir das letzte Mal über Darts gesprochen haben hier auf meinsportradio.de. Und das hat einen besonderen Grund, denn es war nicht nur das letzte Turnier vor der WM, sondern die WM ist auch ein Riesenthema für uns heute, denn die Auslosung hat stattgefunden. Wer dabei ist und wer nicht, das hört ihr innerhalb der nächsten Stunde in unserer heutigen Sendung. Mein Name ist Christian Oehmicke und mit mir dabei sind wie immer schon, ja, quasi unser Inventar inzwischen. Die beiden geschätzten Kollegen von Daten.de, zum einen der Kevin Barth. Hi Kevin.
Hallo, und wir werden nicht teurer.
Und auch der Marvin, der genauso viel bekommt wie Kevin. Hi Marvin.
Hi Christian.
Also, ja Jungs, ein Turnier ist mal wieder gelaufen. Ich kann es, ja, es wird langsam langweilig, wenn ich das so sage, aber es hat mal wieder Michael van Gerwen gewonnen. Wir werden sicherlich nachher, bevor es um die Weltmeisterschaft geht, oder wenn es um die Weltmeisterschaft geht, vielmehr noch darüber sprechen, wer der große Favorit ist. Aber ich schätze mal daran, dass er nicht nur zum erweiterten Favoritenkreis gehören wird. Kevin, hat sich in der letzten Woche nichts geändert.
Nein, also er ist einer der wenigen Spitzenspieler gewesen, die bei den Players Championship Finals sein Niveau abrufen konnte. Und dann hat er eben am Ende diesen Titel hochverdient eingefahren. Also seit er da beim World Grand Prix früh rausgegangen ist, ist er halt wieder voll auf Schiene und macht es seinen Gegnern schwer. Und dieses Wochenende hatte er es gefühlt besonders einfach.
Gefühlt besonders einfach, ja. Fast in jedem Match, nicht nur fast, in jedem Match mindestens ein 100er Average gespielt. Marvin, verschießt er sein Pulver jetzt vielleicht oder ist das so die einzige Hoffnung, die man vielleicht haben kann, dass er bei der Weltmeisterschaft nicht einen kompletten Durchmarsch durchs Turnier schafft?
Ach, also Pulver verschießen, ich glaube, da ist so viel Pulver im Fass bei Michael van Gerwen, ich weiß gar nicht, wann er das verschießen will. Nein, also klar, wir werden noch die WM ja nachher auch ausführlich zu sprechen kommen und klar haben wir dann einen Satzmodus, der kommt dann ja vielleicht ihm nicht so entgegen, da werden wir sicherlich auch drüber reden, aber nein, also ich denke, ich sehe es keine Gründe deshalb, weil er jetzt so viele Turniere gewonnen hat, dass er bei der WM nichts siegen sollte, also nein, also für mich ist Michael van Gerwen der große Favorit auf die WM und das wird auch wird sich nicht mehr ändern bis dahin.
Ja, ist auch kein großes Geheimnis, glaube ich, mehr inzwischen. 11-2 hieß es im Finale, klare Sache gegen Johnny Clayton, einen Waliser, der, ich würde mal sagen, in den drei Tagen, an denen das Turnier stattfand, wohl den größten Erfolg seiner Karriere dann bisher gefeiert hat. Kevin, tut ihm da die Niederlage im Finale mehr weh, als es vielleicht sein müsste wegen der Woche, oder wird er eher das Positive mitnehmen?
Ich denke, er muss das Positive mitnehmen. Also er ist in diesem Jahr konstant gut unterwegs, konstant nach oben unterwegs, hat in diesem Jahr seinen ersten Turniersieg bei der PDC auch feiern können, wird immer besser und dann hat er jetzt halt dieses Finale geschafft, was ja seine Formkurve schon auch richtig widerspiegelt. Also ich hätte mir jetzt vielleicht nicht unbedingt dieses Finale zugetraut, aber er hat es geschafft und ich glaube, ja, er muss da das Positive mitnehmen. So ein Finale bei so einem Major-Turnier zu erreichen, ist eine große Geschichte und hat sich ja damit ja auch erstmals in die Top 32 der Welt gespielt.
Das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen in dem Zusammenhang. Bei der Weltmeisterschaft war er auch dabei im letzten Jahr, hat in der zweiten Runde gegen Ian White verloren. Im Halbfinale gab es ein tolles Match zwischen ihm und Rob Cross, das Johnny Clayton überraschenderweise, wie ich fand, für sich entscheiden konnte. Wir reden ja immer mal wieder über Rob Cross, der hier auch an 1 gesetzt war. Was fehlt dem eigentlich noch, um wirklich den ersten Titel zu holen? Das ist ja schon Wahnsinn, was er auf seiner ersten Major-Saison hier schafft. Marvin, gehört er vielleicht sogar zum erweiterten Favoritenkreis bei der WM?
Absolut. Also Rob Cross ist für mich auf jeden Fall einer der erweiterten Favoriten bei der WM. Ist nicht für mich nicht der Top-Favorit. Da habe ich noch andere Namen noch vor ihm. Aber ich denke, gegen Rob Cross wird bei der WM keiner spielen. Deswegen, was fehlt ihm noch? Ja, ein bisschen Bühnenerfahrung fehlt er sicherlich noch. Er ist dieses Jahr neu dabei auf den großen Bühnen dieser Darts-Welt und hat da trotzdem sehr schnell gelernt, hat er seine Form vom Floor auch auf die Bühne gebracht. Ja, also in den letzten Momenten, da fehlt vielleicht noch die absolute Kaltschnäuzigkeit. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er gegen Johnny Clayton verliert. Ich dachte, solche Spiele würde er fast schon mit einer Selbstverständlichkeit gewinnen, aber ja, zeigt dann auch, dass es doch nicht ganz so einfach so geht für Rob Cross. Er muss dann schon auch alles zeigen, wenn er solche Turniere auch dann gewinnen will. Aber ja, trotzdem Rob Cross auf jeden Fall ein Geheimfavorit bei der WM.
Und Selbstverständlichkeit, du hast es angesprochen, er ist die Eins bei diesem Turnier und mit welcher Selbstverständlichkeit er da dann ins Halbfinale geht, finde ich auch beeindruckend. Also er hat einen guten Grand Slam gespielt, hat da jetzt schon auch dran angeknüpft, er ist jetzt noch nicht so lange auf der Tour, es gibt Dinge, die er noch lernen muss, aber das hat schon was von Selbstverständlichkeit. Wir werden gleich darüber sprechen, dass andere ziemlich gestrauchelt haben an diesem Wochenende, aber Rob Cross dann unter anderem nicht. Also klar, also gegen Johnny Clayton denkst du, dass er gewinnt, aber so dieses, der Mann ist noch nicht mal ein Jahr dabei, ist an eins gesetzt und marschiert ins Halbfinale, das finde ich auch bemerkenswert.
Überragendes Jahr auf jeden Fall für Rob Cross. Viertelfinale beim Grand Slam, Finalist dann bei der European Championship UK Open, auch unter die letzten 16 gekommen, jetzt wieder das Halbfinale bei der Players Championship. Er ist jetzt schon die Nummer 20 der Welt innerhalb von einem Jahr, hat nächstes Jahr 0 Punkte zu verteidigen. Kevin, wie hoch geht's im nächsten Jahr? Die Top 16 dürften klar sein, aber wie hoch geht's?
Ich denke, dass die Top 16 auch schon während der WM geknackt werden von ihm und dann, ja, ist halt die Frage, was kann er so ein Jahr nachlegen, und wenn er das tut, dann wird er in den Top 5 stehen, und wenn er das toppen kann, dann geht sogar noch weiter nach oben. Also ich denke, dass er am Ende des nächsten Jahres mindestens in den Top 10 stehen wird. Würde sogar eher sagen Top 8.
Also wir werden es auf jeden Fall beobachten. Rob Cross wieder mit einem tollen Turnier. Jemand, der nicht so oft ein tolles Turnier spielt, das diesmal aber geschafft hat und damit zum ersten Mal seit Jahren mal wieder über mindestens das Viertelfinale bei einem Major-Event erreicht hat, das war Justin Pipe. Marvin, Halbfinale für ihn, bisher auch noch nie weitergekommen, aber trotzdem ein Riesenerfolg, oder?
Ja, das war ein tolles Turnier von Justin Pipe, der sich ja ein wenig durch das Turnier gewurschtelt hat. Das muss man, denke ich, so sagen. Hat in einigen Partien Matchstarts seines Gegners überlebt, musste dreimal hintereinander über die volle Distanz gehen, aber hat sich durchgesetzt, hat den Matchstart verwandelt, darum geht's im Dart, und ja, hat sich mal endlich wieder von seiner guten Seite präsentiert, hat gut gescheckt, war in den entscheidenden Momenten dann eben zur Stelle, und man dachte eigentlich, Justin Pipe dieses Jahr war nicht so stark, findet sich eher so auf so einem kleinen Abwärtstrend, aber das Halbfinale war noch wieder ein kleiner Fingerzeig in die andere Richtung.
Spielt ausgerechnet im Halbfinale auch seinen höchsten Average in dem Turnier und verliert trotzdem gegen Mike Van Gerwen. Aber Kevin, der Sieg gegen Daryl Gurney im Viertelfinale, der wird ihm auf jeden Fall ein bisschen Auftrieb gegeben haben. Daryl Gurney ja derzeit auch in sehr guter Form.
Das stimmt. Also jemanden wie Daryl Gurney momentan zu schlagen, das ist schon etwas Besonderes. Vor allem für so einen Spieler wie Justin Pipe, der vor Jahren mal die Pro-Tour-Turniere gefühlt reihenweise gewonnen hat. Und ja, ich muss aber sagen, dass ich glaube, dass er dieses Glück, was Marvin, also kann man das Glück nennen, aber mit den überstandenen Matchstarts, dass er das jetzt so ein bisschen ausstrapaziert hat. Ich habe ihn für die WM nicht wirklich auf dem Zettel.
Er wird bei der WM dabei sein.
27 gesetzt.
Nummer 27, genau. Das hast du super im Gedächtnis. Jan Decker stand ebenfalls im Viertelfinale bei der Players Championship in einem niederländischen Duell gegen Michael van Gerwen. Marvin, das ist auch nicht so ein Name, den man jetzt so oft in den letzten Phasen eines Turniers sieht. Liegt das so bei der Players Championship auch ein bisschen daran, dass hier 64 Spieler aus der European Tour bzw. Pro Tour dabei sind?
Also es sind ja nur die Turniere der Players Championships. Da muss man so sagen, die European Tour zählt für diese Rangliste über dieses Turnier nicht. Naja, Jan Decker, ja, also da kann ich viel drüber erzählen. Ist schon, ist zwar nicht der älteste, ist noch ein recht junger Spieler, aber er ist schon sehr lange auf der Tour dabei, nicht nur bei der PDC, er stand auch zweimal im Halbfinale bei der BDO-Weltmeisterschaft. Ja, bei dem mag es einfach an Konstanz. Der kann super Darts spielen, der hat vor allen Dingen, ich habe es irgendwie auf Twitter gelesen, glaube ich, ist der einzige Spieler, der in TV-Matches noch immer eine Doppelquote von mindestens 50% hatte. Das hat er auch dieses Turnier lang geschafft. Hat dann in diesem Turnier auch zum Beispiel Simon Whitlock geschlagen und Michael Smith geschlagen. Die schlägt man ja auch nicht mal einfach so. Ja, wie gesagt, hat vor allen Dingen auch gegen Michael van Gerven gut mitgehalten, hat sehr stark gescheckt. Hat auf der European Tour dieses Jahr auch schon mal, ich weiß gar nicht mehr, wo es genau war, aber auch schon mal stark.
Sindelfingen
war es. Viertelfinale meine ich, ne? Ja, ja, da hat er auch schon mal sehr stark aufgespielt und ja, bei ihm fehlt es einfach an Konstanz. Da wechseln sich dann gute und schlechte Tage einfach zu oft ab. Man sieht auch, er war jetzt als Nummer 51 in das Turnier gegangen. Das ist jetzt, ja, ist zwar sicher dabei, aber jetzt auch nicht so als einer der Top-Spieler qualifiziert. Aber ja, wie gesagt, er ist noch nicht der Älteste. Er hat noch, denke ich, noch Zeit zu lernen. Ist jetzt lange genug bei der PDC dabei. Und ja, ich denke, Jan Decker sollte man zumindest den Namen mal im Hinterkopf behalten. Ob es dann irgendwann noch für mehr reicht, werden wir sehen. Aber unterschätzen sollte man ihn auf jeden Fall nicht.
Es war eines seiner besseren Jahre jetzt. Dieses 2017 würde ich bei Jan Decker so mal sagen, auch aufgrund dieses Viertelfinals, und der war schon relativ frühzeitig auch auf WM-Kurs über die Pro Tour, also gefällt mir gut, was er dieses Jahr macht, Jan Decker.
Ja. Wird auch bei der WM dabei sein über die Pro Tour, das ist gerade gesagt. Ebenfalls im Viertelfinale stand James Wade, über den haben wir vor kurzem ja auch gesprochen bei den World Series of Darts Finals, weil er damals Halbfinale erreicht hat. Für ihn das erste Major-Viertelfinale in diesem Jahr, beziehungsweise, naja, wenn man die Weltmeisterschaft dazu zählen will, je nachdem, zu welcher Saison man die gerade zählt. Ja, wir haben beim letzten Mal darüber geredet, dass wir James Wade noch kein Karriereende attestieren wollen. War das vielleicht mal so ein Fingerzeig in die richtige Richtung, Kevin?
Ja, er hat es eben wieder geschafft, das zu tun, was ihn so ein bisschen auszeichnet. Also ich habe nicht jedes Match verfolgt, aber er hat wahrscheinlich hat wieder keinen großen Average ins Board gezaubert, wenn mich nicht alles täuscht. Korrigiert mich, wenn es anders ist.
Also wenn ich mal kurz einsteige, also großer Average war auf keinen Fall da. Es war doch gegen in seinem Spiel. Ich such's gerade, ich hab's gerade nicht mehr im Kopf, aber das
irgendwo
war
hat er auch mit einem 84er war, ja. Hat er auch gewonnen, ja. Und das wollte ich damit sagen. James Wade tut das, was er am besten kann. Winning ugly heißt das ja bei den Engländern. Also er tut das Nötigste, um seine Matches zu gewinnen, und hat in diesem Turnier wohl auch von einer ja guten Auslosung in dem Fall dann ziemlich profitiert. Ja. Weil ja, das, was ich gesehen habe, war echt nicht gut von James Wade. Und mich wundert es doch, dass er dann da im Viertelfinale stand. Also bei der WM werde ich später vielleicht noch was zu sagen. Glaube ich daran, dass er in der ersten Runde eine kalte Dusche kassiert?
Also gegen Jamie Caven war es. Genau. Mit einem noch nicht mal 80er Average.
79, ne?
Ja, das war nicht durchgesetzt. Das war auch grausig, das Spiel. Das muss man auch so sagen.
Ja,
aber trotzdem, Kevin, dann hat er sich so aber gegen Ian Wright dann wieder gesteigert. Dann hat er ein fast 95 Average gespielt. Das war schon deutlich besser. Und auch gegen Rob Cross war es nicht so schlecht. Aber ich frage mich trotzdem, was mit James Wade, weiß nicht, ob er der Ernst der Lage überhaupt verstanden hat. Also ich glaube fast nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Okay. Vielleicht kann er nicht besser scoren. Dann ist es natürlich schwierig mitzuhalten bei den neueren, jüngeren Spielern, die diese eben extrem hohen Averages spielen, wie Rob Cross, wie Michael van Gerven, wie es jetzt auch Menzo Suljovic in letzter Zeit immer häufiger schafft. Kann das vielleicht ein Grund sein?
Ich denke, er ist auf jeden Fall nicht der Typ Spieler, der im Moment so gefragt ist. Er ist, wie gesagt, wie du gesagt hast, kein Powerscorer. Er kommt eher doch durch das starke Finishing. Ja, ich weiß nicht, ob er sich da umstellen will. Kevin, das letztes Mal schon angesprochen. Er hat dann gesagt, er wird dann jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr trainieren. Also hat dann auch irgendwie nicht ganz verstanden, meiner Meinung nach, wie es eigentlich um ihn steht. Aber werden wir sehen. Bei der WM ist eigentlich auch nie so das Turnier von James Wade bisher gewesen. Vielleicht belehrt er uns eines Besseren. Aber ich sehe ihn zum Beispiel auch nicht in der Premier League 2018 aktuell. Also, ja, mal sehen.
Wir werden es sehen. Jemand, der im Viertelfinale bei der Players Championship den Altersdurchschnitt so ein bisschen runtergerissen hat, das war Steve Beaton. Auch über den redet man nicht so oft, obwohl er schon seit Ewigkeiten Dart spielt, vorher BDO und jetzt inzwischen auch schon seit über 16 Jahren bei der PDC dabei, Kevin. Überraschendes Viertelfinale oder auch ein Profiteur der Auslosung?
Prinzipiell ist das schon nicht unüberraschend, aber bei Steve Beaton ist es halt so, dass der sehr solide spielt, dass der sehr konstant ist und dass so dann auch so ein Viertelfinale auch möglich ist. Also Steve Beaton hat in diesem Jahr dann auch mal wieder ein Players Championship Turnier gewonnen, hat immer wieder auch nochmal auf sich aufmerksam gemacht. Also es ist auch wieder eines der besseren Jahre für Steve Beaton und da ist das Resultat nicht überraschend. Also er ist jetzt nicht jemand, wo ich sage, der wurstelt sich normalerweise durch, sondern der ist schon immer relativ solide unterwegs und in diesem Fall hat es ihn ins Viertelfinale gebracht und das finde ich schon auch beeindruckend, weil es gibt nicht viele Spieler in diesem Alter, die sich da so konstant dann auch halten, wie er es auch tut.
Absolut. Kommen wir mal zu den deutschsprachigen Spielern und da können wir mal mit den Deutschen anfangen, denn damit sind wir relativ schnell durch. Da gab es nämlich keinen einzigen, der es hier ins Turnier geschafft hat, was ein bisschen schade ist bei 64 Teilnehmern. Zwei Österreicher hatten wir aber immerhin dabei, zum einen Zoran Lerschbacher und zum anderen Menzo Suljovic. Kevin, jetzt bin ich schon wieder bei dir, weil du das letzte Mal gesagt hast, Zoran Lerschbacher gegen Steve Lennon, dem traust du vielleicht was zu, hat nicht so ganz funktioniert.
Na, es haben ja aber auch nur zwei Legs gefehlt. Nein, ich hab das Match nicht gesehen, ich habe mir sagen lassen, dass mehr drin war. Ja, Zoran und größere Turniere und Bühnen und so, das versteht sich noch nicht so gut. Ja, man kann nur hoffen, dass er daraus lernt und das, also ich weiß, was er kann, ich weiß, was er spielen kann und ich bin überzeugt davon, dass irgendwann der Knopf aufgehen wird. Ja, es ist vielleicht eine vertane Chance und er wird selbst ganz genau wissen, dass es ein bisschen mehr braucht auch. Vor allem, ich finde jetzt auch, dass er bei der Weltmeisterschaft gar keine schlechte Auslosung hat, werden wir später auch nochmal drauf kommen. Ich hätte auch mehr erwartet und er war mit Sicherheit auch enttäuscht, weil Steve Lennon war nicht der große Name in dieser ersten Runde. Steve Lennon ist schon jemand, der jetzt sich ein bisschen ins Rampenlicht gespielt hat, aber das ist eigentlich der Typ Spieler, mit dem Zoran ja fertig werden muss, sollte.
Ein bisschen besser geschlagen, zumindest eine Runde weitergekommen, ist Menzo Suljovic, der keine Probleme hatte mit Andy Bolton, 6-0, dann auf Stephen Bunting traf in einem wirklich sehr guten Match mit 3-6, diesem dann unterlag. Marvin, Stephen Bunting ist ja jemand, der 2014 BDO-Weltmeister kam, dann auf der PDC ein phänomenales Jahr erlebte oder sagen wir mal phänomenal anderthalb Jahre. Und seitdem geht's leider ein bisschen bergab. Das Match gegen Menzo, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber war das vielleicht mal wieder so ein kleines Hallo von Steven
Renaissance?
Doch, also ich sehe Steven Bunting in den letzten Wochen doch schon wieder etwas stärker. Am Grand Slam hat er seine Gruppe gewonnen. Gut, das war ich auch ein bisschen glücklich, da waren die Spieler jetzt dabei, die waren jetzt nicht so in der Form. Aber auch auf der Tour hat er mir wieder besser gefallen, die Wochen auch zuvor. Und ja, eigentlich hat er gegen Menzo bisher nie so gut ausgesehen. Ich weiß nicht, hat er ihn vorher schon mal geschlagen? Ich glaube fast nicht. Auf jeden Fall dieses das erste Mal, dass er Menzo geschlagen hat. Und hat ein 100er Average gespielt. Menzo mit 99 ist auch nicht schlecht. Aber es fehlte halt so die letzte Konsequenz bei Menzo. Das, was ihn in den letzten Wochen eigentlich ausgezeichnet hat, dass er dann zur Stelle war und einfach mal dann auch ruhig ein dreistelliges Finish gesteckt hat, das war gegen Bunting nicht der Fall. Und ja, dann hat The Bullet halt mal solche Finishes ausgemacht. Und ja, bei der kurzen Distanz war dann für Menzo irgendwann auch dann nicht mehr drin. Dann hat er 6-3 verloren. Das kann passieren. Würde ich auch nicht jetzt zu hoch bewerten. Bunting hat dann aber meiner Meinung nach doch durchaus was liegen lassen. In den nächsten Spielen gegen Johnny Clayton, da war sicherlich auch mal wieder ein Viertelfinale drin. Und wenn man dann bedenkt gegen Steve Beaton, also der Weg für ein Finale in einem Major war für Bunting sicherlich so machbar wie lange nicht.
Tja, und trotzdem hat er es dann nicht ausgenutzt. Bevor wir die Players Championship beenden, müssen wir natürlich darüber reden, müssen feststellen, wie wenig wir bisher über die vermeintlichen Topstars geredet haben. Das liegt zum einen daran, dass ein paar Spieler wie Phil Taylor gar nicht erst dabei waren, weil sie nicht genügend Players Championship Turniere gespielt haben oder gar keine. Und zum anderen liegt es daran, dass Spieler wie Raymond van Barneveld, Peter Wright, Gary Anderson, Michael Smith, ich könnte weitermachen, Kyle Anderson, allesamt in der ersten Runde ausgeschieden sind. Kevin, was war da los?
Ja, das kann man sich tatsächlich fragen. Viele haben sich jetzt nicht sonderlich gut verkauft. Van Barneveld, eine 3-1-Führung verspielt, hat mir nicht gut gefallen. Gary Anderson war nicht gut unterwegs, hat aber erstens mit dem Rücken was und zweitens ist seine kleine Tochter war oder ist im Krankenhaus. Das heißt, der hatte da was ganz anderes auch im Kopf. Und ja, ich weiß es nicht. Bei vielen denke ich jetzt einfach, es ist diese Geschichte, dass die WM schon größer im Kopf war, als es für so ein TV-Turnier vielleicht gut tut, ja. Und denke nicht, dass da jetzt einer tatsächlich so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, sondern ja, sie waren alle nicht sonderlich gut unterwegs. Es haben mir auch einige von ihnen nicht gut gefallen. Aber das schließt, ja, ich kann da jetzt nicht darauf schließen, dass sie jetzt deshalb dann bei der Weltmeisterschaft nicht zurechtkommen werden. Also vor allem Peter Wright und Gary Anderson erwarte ich bei der WM wieder im Full Flow und auch Van Barneveld. Da weiß man ja, dass der bei manchen Turnieren mehr Fokus an den Tag legt als bei anderen, ja.
Sehe ich auch so. Ich denke, es ist einfach, muss man auch so sehen, es liegt zwischen dem Grand Slam, was ja ein Turnier ist mit relativ sehr hohem Stellenwert, und natürlich der WM mit dem höchsten Stellenwert. Und da sind halt diese Players Championship Finals dazwischen. Ich will nicht sagen, dass sie nicht so einen hohen Stellenwert haben, aber durchaus die Priorität eher auf den anderen beiden Turnieren, nämlich primär auf der WM liegt. Und ja, es ist vielleicht nochmal eine Woche, wo man sagt, okay, ich gehe halt mal ins Board. Ich meine, Daryl Gurney hat es auch im Interview gesagt, nach seinem ersten Sieg hat er 6-0 gegen Jeffrey de Zwan gewonnen. Da meinte er, ja, ich habe eigentlich gar nicht vorher trainiert und war doch überrascht, dass ich jetzt hier 6-0 gewonnen habe. Ich denke, dass dann nach dem Grand Slam auch einige ein bisschen durchgeschnauft haben und deshalb liegt das genauso wie Kevin. Da sollte man auf jeden Fall nicht von Ergebnissen auf die Form schließen.
Schade eigentlich. Wird es weniger spannend, aber na gut, dann lassen wir es eben. Also auch Dave Chisnell, Adrian Lewis, um das zu beenden, relativ früh raus, Adrian Lewis.
Bei denen passt es, ne? Bei Lewis und Chisnell, die gefallen mir in letzter Zeit beide nicht und Lewis ist dann halt die Frage, da sagen viele, es ginge wieder in die richtige Richtung. Der hat ja jetzt die Barneveld-Darts irgendwie mal probiert und will sich jetzt ähnliche irgendwie machen lassen. Also ich finde ihn aber nach wie vor noch nicht irgendwie in der Form, dass ich sagen würde, der wird uns jetzt bei der WM wieder umhauen.
Aber Lewis fand ich schon, im Vergleich zu den Turnieren davor, war das schon nicht schlecht. Also die Max Decker hat da schon wirklich gut gespielt, ja. Und klar, dann hat er gegen Rob Cross dann später verloren.
Ja,
Das kann passieren. Er hat ja auch in 97 Average gespielt und hat Cross über 100 gehabt. Also Lewis ist auf jeden Fall jemand, den man bei der WM immer beachten muss. Ich denke, da brauchen wir uns nichts vormachen. Der ist immer gefährlich. Und bei dem Talent, da darf man nichts ausschließen. Er ist zweifacher Weltmeister. Und wenn er die Darts dann gefunden hat, wie du gerade gesagt hast, wenn er da noch mal ein bisschen dran schraubt bis zur WM, würde ich sagen, Edwin Lewis den ja nicht außer Acht lassen.
Gut, wir werden gleich noch detailliert darüber reden, denn gleich wird es um die WM gehen in aller Ausführlichkeit, aber dann auch noch um die letzten WM-Qualifikationen und vor allem um die letzten WM-Qualifikanten. Vielleicht gab es da ja sogar noch den einen oder anderen Deutschen, der sich qualifiziert hat oder auch nicht. Also bis gleich, wir reden gleich über Darts weiter.
90 plus on air. Live. Die Auslosung zur WM 2018 in Russland. Am 1. Dezember ab 16 Uhr auf meinsportradio.de. Ein Leseabend mit Roman Motzkus. Romo 83. Ein deutsches Football-Leben.
Mein Buch über meine Karriere im American Football.
Am 1. Dezember ab 18.25 Uhr live auf meinsportradio.de und in der kostenlosen App für iOS und Android.
Willkommen zurück zu Double Trouble. Ich diskutiere immer noch fleißig mit Kevin und Marvin über den Dartsport. Wir haben die Players Championship Finals abgehakt und kommen jetzt zum Highlight der Saison, beziehungsweise Highlight einer jeden Dartsaison. Die Players Championship, die Weltmeisterschaft steht vor der Tür. In diesem Jahr fast ausschließlich in 2017 gespielt, in 2018 dann nur noch das Finale. Und es waren ja beim letzten Mal, wir haben ja zwar vor anderthalb Wochen drüber geredet, aber es waren noch einige Plätze vakant für die Weltmeisterschaft. Und einen davon hatte Dimitri Vandenberg ja schon sicher, Marvin. Aber er hat ihn jetzt quasi doppelt klar gemacht, indem er mal die PDC-Jugend-WM gewonnen hat.
Genau, er hat sich da im Rahmen der Players Championship Finals am Finaltag zwischen Halbfinale und Finale im Finale der World Youth Championship gegen den Engländer Josh Payne durchgesetzt mit 6:3. War ein durchaus ansehnliches Spiel, in dem Vandenberg klar der bessere Spieler war, meiner Meinung nach. Hat viel, viel besser gescored. Payne hat am Anfang Probleme gehabt, ins Spiel zu kommen, hat sich dann gesteigert, aber da war Vandenberg eigentlich schon ja zu weit weg und hat es dann verdient mit 6:3 gewonnen, was zur Folge hatte, dass wir dann am Montag beim PDPA Qualifier nochmal 3 WM-Plätze hatten, die ausgespielt worden sind.
Jetzt kann man vielleicht diskutieren, Dimitri Vandenberg, nanu, der ist ja schon 23 Jahre alt. Kevin, ist das dann überhaupt noch ein Jugendweltmeister oder ist es vielleicht so ein fast schon erwachsenen Weltmeister?
Na, es ist ja das letzte Mal, dass Dimitri dieses Ding dann gespielt hat. Es geht ja bis einschließlich 23 oder wenn man entsprechend geboren ist, kann man ja auch als 24-Jähriger da mitspielen. Ja, also ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn man das Ganze irgendwie um 2 oder 3 Jahre nochmal runtergehen würde, weil die Bezeichnung Jugend-WM ist da dann schon ein bisschen vakant.
Das absolut. Also von 16 bis 23 ist das erlaubt, dort teilzunehmen. Marvin hat es gerade schon gesagt, dadurch, dass Vandenberg dort gewonnen hat, gab es einen PDPA-Qualifier mehr, was ja durchaus auch Max Hopp hätte entgegenkommen können. Wir reden gleich nochmal über Max Hopp. Zunächst erstmal zum PDPA-Qualifier. Max Hopp hat dort sich nicht durchgesetzt, sondern am Ende Ted Evans. Kevin, das ist jetzt ein Name, den ich vorher noch nicht gehört habe.
Ja, also mir war dann schon auch bekannt, das ist ein junger 20-jähriger Spieler, der durchaus in diesem Jahr auch schon mal auf sich aufmerksam gemacht hat. Es war jetzt nicht total absehbar, dass er das gewinnt. Er war nicht gesetzt, ja. Aber hat das gut gemacht, hat ja auch in einem Match einen Schnitt von über 106 Punkten fabriziert und war der beste und konstanteste Spieler. Und hat sich so diese Teilnahme dann quasi über den letzten Drücker irgendwie dann auch verdient.
Verdient, absolut. Zwei Namen, die sich dann doch eher in bekannteren Gefilden, was Darts angeht, aufhalten, sind Brandon Dolan und Jamie Lewis, die sich ebenfalls qualifiziert haben. Marvin, Brandon Dolan als ehemaliger World Grand Prix-Finalist, da kann die Qualifikation für die Weltmeisterschaft jetzt nicht unbedingt überraschen, oder?
Nee, das kam nicht überraschend. Dolan war auch in 1 gesetzt, hat sich dann ins Finale gespielt, was er dann 5:1 gegen Ted Evans verloren hat. Dadurch muss Dolan jetzt in die Vorrunde der WM und kam jetzt für mich jetzt nicht so überraschend, aber auch nicht wirklich erwartend. Also Dolan ist immer ein Spieler, ja, da weiß man nicht, was man bekommt. Da kann mal ein gutes Spiel kommen, da kann man auch wieder echt ein grottiges Spiel kommen. Das hat einen guten Tag erwischt und hat sich dann auch noch für die WM qualifiziert. Und Jamie Lewis, da weiß ich auch nicht. Also das schwankt auch immer so oft. Und zwischendurch dachte ich, ja, beim Lewis, da kommt jetzt mehr, da kann ich wieder mehr erwarten. Und dann geht's irgendwie wieder in die falsche Richtung. Und dann schafft das aber trotzdem, sich immer noch für Turniere zu qualifizieren. Und jetzt hat er im Spiel nur Platz 3. Also die Verlierer der beiden Halbfinals haben dann nochmal den letzten Platz ausgespielt. Und da hat dann Jamie Lewis gegen Chris Quantock gewonnen. Für Quantock auch sehr schade. Der ist dieses Jahr an einigen Major-Turnieren so ganz knapp am Cut vorbeigeschrammt und hat es jetzt auch nicht zur WM geschafft. Trotzdem, Quantock, auch ein Spieler, der dieses Jahr durchaus positiv in Erscheinung getreten ist. Es war nicht auf einem Level wie Rob Cross. Aber trotzdem auch ein Mann, den man sicherlich mal im Hinterkopf behalten sollte. Und ja, man durfte sich also quasi dank dem Sieg von Vandenberg zur richtigen Zeit eine Niederlage erlauben. Und das hat Jamie Lewis gemacht und sich dann halt in Platz 3 noch den letzten Platz gesichert.
und ja, den letzten Platz gesichert. Und leider hat es kein deutschsprachiger Spieler geschafft, Kevin, denn es waren ja auch ein paar Österreicher mit dabei. Roxy James Rodriguez zum Beispiel, sehr früh ausgeschieden beim PDPA Qualifier.
Ja, genau. Es ist, war jetzt aber auch nicht wirklich das Jahr von Roxy, der dann, soweit ich weiß, auch weniger gespielt hat, als er das in vorherigen Jahren gemacht hat. Rusty Jake Rodriguez, sein jüngerer Bruder, war ja auch dabei. Der ist knapp mit 4-5 in seinem ersten Spiel ausgeschieden. Da könnte man jetzt sagen, man kann mehr erwarten, aber das finde ich bei einem 16-Jährigen schwierig. Ich finde, er hat ein gutes Debütjahr gehabt. Er hat ein European Tour Event sich qualifiziert, hat da ein tolles Spiel auf der Bühne gemacht, hat sein erstes Development Tour Turnier gewonnen. Das ist kein schlechter Einstand für einen 16-Jährigen. Und da, es wäre schön gewesen. Und bei der richtigen Tagesform hätte ich es ihm auch zugetraut, sich irgendwie zur WM zu spielen. Aber da muss man auch die Kirche ein wenig im Dorf lassen.
Das können wir absolut. Es sind ja dann auch ein paar Deutschsprachige dabei. Leider nicht. Und ich hatte es vorhin schon angedeutet, Max Hopp. Tja, was fangen wir jetzt damit an? Wir hatten ihm ja schon in der letzten Sendung gesagt, also falls er denn zuhört, dass der PDPA Qualifier die letzte Gelegenheit ist, sich da zu qualifizieren. Marvin, er hat es jetzt geschafft, ein ganzes Leg zu gewinnen. Keine gute Leistung von ihm und das trotz Trainingslager.
Ja, er hat dann nochmal mit ein paar niederländischen Kollegen 5 Tage zusammen trainiert. Ich glaube, bei dem von Warnhöfer war kurzzeitig auch dabei, hat dann am Sonntag auch nochmal mit Thomas Junghans, dem besten Schweizer Darter, trainiert und ging auch, wie ich gelesen habe, recht positiv in das Turnier, was ich gut fand. Ja, gegen Stephen Burton an 1-5 zu verlieren, ist natürlich dann trotzdem ernüchternd und rundet dann eigentlich ein ja sehr, sehr schwaches Jahr 2017 für Max ab. Ich denke, da haben wir oft genug darüber geredet, aber können auch zu keiner anderen Analyse dann kommen, dass es wirklich dieses Jahr nicht gereicht hat. Ja, wir haben ja schon überlegt, was muss sich 2018 ändern? Einiges. Auf dem Floor müssen einfach Ergebnisse her. Es dürfen Turniere wie die UK Open, wie die Players Championship Finals, die dürfen einfach nicht verpasst werden. Da kann Max auch Boden gut machen in der Weltrangliste, da hat er nichts zu verteidigen. Da erwartet er sicherlich auch von sich selbst, dass er sich für solche Turniere qualifiziert. European Tour, da muss er auch konstanter werden, dass ich bei dem, eigentlich muss sich ein Max Hopp bei jedem deutschen Host Nation Qualifier durchsetzen. Das ist bei seiner Qualität eigentlich, darf das keine Frage sein. Und ja, was ich auch noch gut finden würde, was ich aber glaube, was er nicht machen wird, ist die Super League spielen. Das denke ich, macht er nicht. Und er wird auch wahrscheinlich die Development Tour nicht so wahrnehmen, wie er es könnte. Das finde ich etwas schade. Er hat das letztes Jahr argumentiert und dieses Jahr argumentiert mit der Aussage, er möchte Zeit für die Familie haben. Das kann ich natürlich verstehen. Trotzdem, wenn ich Darts-Profi bin, entweder zieht das zu 100% durch und die Development Tour bringt ja, wie man dieses Jahr gesehen hat, auch einen direkten Startplatz zu die WM. Luke Humphries hat sich da ja auch für die WM qualifiziert. Und das sind Möglichkeiten, die Max meiner Meinung nach nicht voll ausschöpft. Und ich denke schon, dass er da überlegen sollte, das für 2018 zu ändern.
Er hat ja leider Gottes seine beste Leistung in einem Turnier gezeigt, wo es ranglistentechnisch um nichts ging. Viertelfinale beim World Cup, Sieg gegen Raymond van Barneveld. Ja, wo ich glaube ich damals schon gesagt habe, jetzt müssen wir halt auch schauen, dass er das weiter umsetzen kann in andere wichtige Turniere. Das ist ihm nicht gelungen und deswegen ist dieses Viertelfinale beim World Cup, da redet heute keiner mehr davon.
Wie wird Max Hopp sich selber einschätzen und mit welchem Fazit, Kevin, muss er aus diesem Jahr gehen?
Naja, er muss aus dem Jahr rausgehen damit, dass es sein, ja, ich denke, es war sein bislang schlechtestes Jahr bei der PDC. Also seit er 2013 da angefangen hat, mit dabei zu sein, hat er sich immer irgendwie direkt für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Es sind zwar jetzt 4 Plätze weggefallen für die 4 besten nicht qualifizierten Festlandeuropäer, aber selbst wenn es die noch gegeben hätte, hätte sich Max dieses Jahr darüber nicht qualifiziert. Das heißt, er muss schauen, dass er nächstes Jahr bessere Resultate einfährt. Ich glaube, dass das mehr eine Kopfgeschichte ist, als dass es irgendwie an seinen spielerischen Fähigkeiten liegt. Ich denke, dass Max Hopp dass das Talent durchaus da ist. Aber es geht dann halt darum, mental irgendwie wieder die richtige Richtung zu finden. Vielleicht auch in dieser Richtung mal zu arbeiten mit einem Mentalcoach oder sowas. das wäre halt auch eine Geschichte, Trainingsbedingungen zu schaffen, die professioneller sind als irgendwie in Sachsen, im tiefsten Sachsen das ganze Jahr zu leben und dann kurz vor der WM Torschlusspanik zu bekommen und mit verschiedensten Leuten irgendwie dann noch in Trainingslager zu gehen. Also Soran Lerchbacher ist zwar nicht erfolgreicher als Max Hopp, aber das, was er sagt, ist in meinen Augen sehr sinnvoll, nämlich das, was ich das Jahr über nicht trainiert habe, das kann ich vor der WM auch nicht mehr aufholen. Und nach dieser Maxime sollte Max auch im nächsten Jahr dann irgendwie vorgehen.
Ja. Aber vielleicht ist eine neue Partnerschaft mit dem niederländischen Bulls ja auch eine Möglichkeit für Max, dass er da mit den Niederländern, mit den jungen Niederländern auch öfter mal trainiert. Ich denke, das könnte ihn schon durchaus was bringen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Kevin, aber ich denke schon, das könnte schon eine Möglichkeit sein, wo ich denke, ja, wenn dann damit Spielern wie, keine Ahnung, wer ist da unter Vertrag des Waren oder von mir aus mit Barney oder was ich wem.
Von Divenbode, das
ja, sind genau, ja alles so Jungs. Ja, genau, der hat ja auch die Tourcard verloren, ja. Also das sind ja auch Leute, die sind eigentlich quasi in einer ähnlichen Situation so wie Max. So. Die sind halt auf der Schwelle so, ja, ich bin zwar dabei, gut, weniger gut, aber es fehlt halt was. Und wenn die sich gegenseitig vielleicht da noch pushen können im Training oder was ich was, ja. Es fehlt vielleicht auch ein bisschen Max-Praxis, deswegen denke ich, dass das eine gute Geschichte sein könnte für 2018.
Es geht halt darum, ob was er daraus macht. Also ich habe, nur jetzt von Bulls Germany zu Bulls Holland zu wechseln wegen irgendwelchen Darts macht halt keinen Sinn. Es muss halt genau das kommen, was du sagst, dass er dann auch Trainingsmöglichkeiten vielleicht mit solchen Jungs hat.
Also wir werden es nächstes Jahr auf jeden Fall beobachten. Es ist das erste Mal seit 2012, dass Max Hopp nicht bei der WM dabei sein wird. Sehr bittere Geschichte, die sich aber irgendwie, wir haben es in den letzten Sendungen ja häufig genug thematisiert, auch übers Jahr hinweg einfach angedeutet hat. Und damit würde ich sagen, machen wir einfach mal eine kurze Pause und kommen dann direkt zur Weltmeisterschaft und werden uns das Draw, denn die Auslosung war in der letzten Woche, mal genauer angucken, besprechen die Top-Matches, die Favoriten, die es gibt und natürlich auch die Chancen der deutschsprachigen Spieler. Also dranbleiben.
Wir ziehen uns auch unsere besten Klamotten an.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Kamerun am 1. Dezember ab 18.55 Uhr. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Gibt es eigentlich irgendjemanden, der nicht den 14. Dezember herbeisehnt? Ich kann es mir kaum vorstellen, denn dort startet die PDC-Weltmeisterschaft und ich glaube, wir kommen so langsam wirklich alle in das WM-Fieber. Spätestens Mitte Dezember muss es dann soweit sein. Die Auslosung ist letzte Woche gelaufen und wie angekündigt werden wir jetzt mal ein bisschen uns anschauen, wer dort so gegen wen spielt und wer unsere Favoriten denn sind und vor allem auch auf die Chancen der Deutschsprachigen eingehen. Und wir würden jetzt einfach mal das Draw von oben nach unten durchgehen und Kevin fängt dort mal mit den ersten vier Partien an, die ja dann auch gleich vielleicht einen kleinen Favoriten auf den Titel in sich tragen.
Mhm. Ja, wir haben ganz oben Michael van Gerwen, der auf Christian Kist trifft, wo ich jetzt keine große Schwierigkeit für ihn jetzt sehe. Ansonsten in diesem Achtel haben wir auch noch James Wilson gegen Christoph Ratajski, Gavin Price gegen Ted Evans und Ian White gegen Willard Brugia oder Cody Harris. Also ich muss ganz klar sagen, dass sich in meinen Augen Van Gerwen in diesem Achtel durchsetzt. Ich denke, dass Christoph Ratajski eine Überraschung gegen James Wilson schaffen kann. Ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Überraschung wäre, aber Ratajski ist für mich so derjenige, wo ich sage, der könnte Wilson aus dem Turnier werfen. Und dann wäre ich extrem gespannt, was Ratajski gegen Van Gerwen auf die Reihe bekommt. Sehe ihn noch nicht bereit für wirklich eine große Überraschung, aber Ratajski ist auf der Bühne immer stabiler geworden. Und dem traue ich auf jeden Fall zu, dass er die erste Runde übersteht. Ansonsten, ja, Michael Van Gerwen wird dieses Achtel gewinnen. Also Gavin Price sehe ich als Achtelfinalgegner für ihn. Ian White, ja, ist momentan auch in keiner guten Form. Also ich mach's kurz. Michael Van Gerwen kommt in diesem Achtel für mich relativ ungefährdet da dann durch.
Ich glaube, das ist keine Überraschung. Und vielleicht hat Marvin im nächsten Achtel ja etwas mehr Glück, denn dort ist mit Raymond van Barneveld zumindest ein äußerst beliebter Spieler dabei.
Ja, wir haben hier vier Partien, wo ich sage, ja, da sehe ich jetzt nicht unbedingt immer den ganz klaren Favoriten. Los geht's da mit Dave Schissel gegen Vincent van der Voort. Da muss man Schissel, denke ich, schon als Favoriten sehen. Allerdings hat Schissel jetzt zuletzt auch wirklich nicht gut gespielt. Und ja, Vincent van der Voort hat ein bisschen Pech. Der ist halt durch den Erfolg von Johnny Clayton bei den Players Championship Finals. Er wäre eigentlich gesetzt gewesen, aber Clayton hat ihn halt noch rausgekickt, sodass van der Voort jetzt dann als ungesetzter Spieler zugelost worden ist. Würde ich trotzdem sagen, dass da Dave Schissel der Favorit ist. Ähnlich sehe ich das bei Steve Beaton gegen William O'Connor. O'Connor ist nicht zu unterschätzen, aber würde trotzdem sehen, dass das Steve Beaton die Erfahrung noch ausnutzen kann. Ja, wie du gesagt hast, wenn man von Barnefeld. Ja, bei der WM eigentlich immer stark gegen Richard North, ein interessanter Gegner. Richard North hat auch ein sehr gutes Jahr gespielt, einer der Aufsteiger der Saison. Trotzdem bei seiner ersten WM sehe ich da Barney dann doch klar vorne. Sollte aber trotzdem aufpassen. Also er muss da schon konzentriert reingehen, meiner Meinung nach. Und dann Carl Anderson gegen Peter Jakes. Ja, Peter Jakes auch ohne Tourkarte unterwegs, aber hat es zur WM geschafft. Und Carl Anderson hat auch ein gutes Jahr gespielt, eigentlich fast sein bestes Jahr bei der PDC. Und trotzdem sehe ich da Anderson vorne, aber würde da jetzt in diesem Achtel jetzt sehe ich trotzdem dann Barney als Favorit, weil ich will auch die Partie von Barnefeld gegen Van Gerven dann später sehen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen trotzdem, also würde ich sagen, Schissel Barney und dann setze ich Barney durch und dann haben wir dann das Viertelfinalduell von Barnefeld gegen Van Gerven.
Was bei den letzten Weltmeisterschaften ja durchaus interessant war. Im dritten Viertel haben wir dann den ersten Achtel natürlich, haben wir dann den ersten deutschsprachigen Akteur und das ist vermutlich auch der deutschsprachige Akteur, der hier die größten Chancen haben wird, Kevin.
Ja, wobei der ja das übernächste Achtel erst beginnt. Also ich habe hier jetzt in meinem Achtel Daryl Gurney, der gegen Ronnie Heilbrechts spielt, John Henderson, der auf Marco Candele trifft. Michael Smith spielt gegen Steve Lennon und Rob Cross spielt gegen Saigo Asada oder Gordon Mathers. Grundsätzlich, ja, Gurney muss seine Erstrundenpartie, was heißt muss, also er wird sie gewinnen, auch wenn ich glaube, dass Ronnie Heilbrechts ein harter Brocken ist. John Henderson, denke ich, auch kommt weiter, aber kommt nicht an Gurney vorbei. Michael Smith wird sich gegen Steve Lennon, denke ich, durchsetzen, könnte aber auch Probleme bekommen. Rob Cross muss gegen Asada oder Mathers dann im Endeffekt gewinnen. Cross sehe ich halt auch im Achtelfinale gegen Gurney. Und Cross gegen Gurney ist halt um Himmels Willen. Also das ist so ein Match, wo ich nicht so richtig weiß, wer da durchkommt. Würde jetzt nach dem Gefühl gehen und auf Cross setzen. Also, dass Cross in diesem Achtel weiterkommt. Jetzt ist die Frage, ob ich das Suljovic-Achtel noch mitnehme oder ob ich da an den Marvin einfach wieder weitergebe.
Kannst gerne weitermachen, dann mache ich einfach.
Okay. Das war dann also das dritte Achtel. Das vierte beginnt dann mit Menzo Suljovic, der keine einfache Aufgabe hat gegen Kevin Painter, weil Painter bringt halt extrem viel Erfahrung mit und Menzo ist bei Weltmeisterschaften halt auch jemand, wo ich sage, Mensch, der ist immer so nervös bei der WM und hat bislang, ja, kam nie über das Achtelfinale bislang hinaus. Sehe aber jetzt schon, dass er sich gegen Painter durchsetzt. Das nächste Match, da sehe ich eine Überraschung auf uns zukommen. Robert Thornton könnte da nämlich auf Brandon Dolan treffen, wenn der die Vorrunde gewinnt. Und ich denke, dass Dolan sich auch gegen Thornton durchsetzen kann. Ansonsten glaube ich nicht, dass Suljovic gegen Dolan oder Thornton dann ein Problem hätte in der zweiten Runde. Das heißt, ich sehe schon auch, dass Menzo Suljovic dieses Achtel gewinnt. Jelle Klaassen trifft in diesem Achtel auch auf Jan Decker. Könnte problematisch werden, wenn Klaassen an Probleme der letzten Monate anknüpft, aber ich denke, dass er da gewinnen wird. Stephen Bunting gegen Dimitri Vandenberg. Ja, tolles Duell, was ich auch schwierig finde einzuschätzen. Bunting ist wieder besser in Form, aber Dimitri ist auch nicht schlecht drauf. Ich traue Dimitri eine Überraschung zu. Ja, sehe auch den Sieger aus diesem Match dann entsprechend im Achtelfinale gegen Menzo Suljovic. Sehe aber, dass Suljovic dieses Achtel dann im Endeffekt auch gewinnt. Also Achtel 4, ja, denke ich, wird Menzo Suljovic sich durchsetzen und dann bin ich extrem gespannt auf das Viertelfinale gegen wahrscheinlich dann ja Rob Cross oder Daryl Gurney.
Also in der oberen Hälfte würden wir dann auf interessante Viertelfinalpartien kommen, nämlich Michael van Gerwen gegen Raymond van Barneveld und Menzo Suljovic unter Umständen gegen Daryl Gurney. Interessant könnte es aber auch in der unteren Hälfte werden, denn dort sind die beiden deutschen Spieler mit dabei und auch Peter Wright, also der nächste Viertelfinalist. Da wird uns Marvin ein bisschen was drüber erzählen.
Ja, Peter Wright, an zwei gesetzt, den hat es meiner Meinung nach sehr gut erwischt. Trifft in der ersten Runde auf Diego Portella aus Brasilien, nette Geschichte, sehe aber keine Gefahr für Wright, wenn ich da ehrlich bin. Dann könnte in der zweiten Runde aber schon Johnny Clayton warten. Der trifft auf den Sieger aus Kenny Nayens oder Jamie Lewis. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sich da auch Kenny Nayens durchsetzt. Würde ich aber jetzt eher als 50-50-Spiel sehen. Und ja, Clayton denke ich schon, dass er sich da dann gegen den Sieger dieser Vorrundenpartie durchsetzt. Alan Norris gegen Kim Viljanen. Da könnte ich fast sagen, da geht der Upset-Alert an, denn Norris ist zwar nicht schlecht unterwegs, aber hat doch immer einige Spiele dabei, wo er dann mal irgendwie ja nicht so viel trifft. Und Kim Viljanen hat sich eigentlich gemacht, finde ich. Hat starke Spiele auf der European Tour gezeigt. Hat sich mal wieder auf der Scandinavian Tour, auf der Tour, wo die Finnen und so unterwegs sind, hat er sich da mal wieder sehr souverän als Erstplatzierter durchgesetzt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da eine Überraschung gibt. Bei Kim Huybrechts gegen James Richardson sehe ich das sogar fast genauso, denn ja. Kim Huybrechts hat kein gutes Jahr 2017 gespielt und James Richardson, ja, ist natürlich auch kein Überflieger, aber der kann trotzdem Kim auf jeden Fall ärgern und ich wäre nicht überrascht, wenn sich da Richardson am Ende durchsetzen würde. Trotzdem sehe ich in diesem Achtel Peter Wright ganz klar vorne. Auch wenn es vielleicht gegen Clayton eng werden könnte, wenn der die Leistung bringt, die er jetzt bei den Players Championship Finals gebracht hat, aber trotzdem sehe ich Wright in diesem Achtel klar vorne. Ja, danach kommt das Achtel mit den zwei deutschen Spielern. Haben wir Adrian Lewis, der bekommt
es dann... Ah, der Deutsche.
Ja, der Deutsche. Adrian Lewis, der bekommt es entweder mit Alexander Oreschkin oder Kevin Münch zu tun. Kevin Münch gegen Alexander Oreschkin. Oreschkin spielt sehr, sehr langsam und trifft eigentlich die Felder auch sehr, sehr gut. Es kommt Kevin auf jeden Fall nicht zugute, dass Oreschkin einen eher langsamen Wurfstil hat. Beides Linkshänder. Kevin kann das gewinnen, ohne Frage, aber ich glaube, das geht auf jeden Fall in den dritten Satz. Ich sehe Kevin jetzt nicht als unbedingt als Favoriten an. Das ist einfach die Tagesform, die da entscheidet, meiner Meinung nach. Gegen Adrian Lewis, wenn es der Lewis ist, den wir alle erwarten bei einer WM, wird da leider, denke ich, nicht allzu viel zu holen sein. Dann, ja, zwei Spanier im Draw und die spielen dann direkt gegeneinander. Christo Reyes gegen Antonio Alcinas oder nur noch Toni Alcinas mittlerweile. Reyes hat jetzt wie die letzten Wochen und Monate nicht gut gespielt. Alcinas eher im Aufwärtstrend. Sehe ich jetzt keinen Favoriten. Trotzdem würde ich sagen, dass Reyes das noch irgendwie vielleicht dann im fünften Satz gewinnt. Ja, und dann haben wir noch Simon Whitlow gegen Martin Schindler. Was machen wir mit diesem Los für den Martin? Whitlock hat ein gutes Jahr 2017 gespielt, insgesamt würde ich schon sagen, war beim Grand Prix im Finale, hat auch wieder bessere Leistungen gezeigt, die letzten Wochen waren aber wieder schwach. Martin hat Chancen, er wird Chancen in dieser Partie bekommen. Wenn sie ihn nutzt, ist vielleicht was drin, trotzdem muss ich sagen, dass Whitlock für mich hier der Favorit ist, denn wir müssen auch sagen, dass es die erste WM von Martin Schindler ist. Er hat beim World Cup zwar gut gespielt, hat aber auch vor deutschem Publikum nur ein Spiel auf der European Tour 2017 gewonnen. Ich denke, der Druck wird auch schon durchaus da sein. Wenn er befreit aufspielen kann, ja, dann sehe ich da gute Chancen. Vielleicht auf eine Überraschung. Trotzdem würde ich da sagen, dass Whitlock dann doch relativ souverän gewinnt. Und relativ souverän gewinnen wird auch Darren Rapster gegen Devin Peterson. Ich denke, da braucht man nicht so viel zuzusagen. Und das Achtel sehe ich dann doch eher wieder an Adrian Lewis gehen, sollte der zu seiner altbekannten WM-Form finden. Und dann hätten wir das Viertelfinale Peter Wright gegen Adrian Lewis. Schwierig zu sagen. Stand jetzt würde ich sagen Wright, aber wenn es wirklich der Lewis ist, der bei der WM schon so oft brilliert hat, dann ja, kann es gut sein, dass auch Lewis da als Sieger dieses Finals hervorgehen wird.
Ja, also die Chancen für Martin Schindler und Kevin Münch eher in den Außenseitern zu sehen an der Stelle. Ja, Kevin, siehst du das ähnlich oder traust du Kevin Münch und Martin Schindler da ein bisschen mehr zu?
Ja, ich glaube, bei Kevin Münch darf man nicht vermessen sein. Das ist seine zweite WM. Der war in den letzten Jahren nicht oft auf der Bühne. Ich denke, wenn er die Vorrunde übersteht, ist das ein schöner Erfolg. Der will ja jetzt auch gucken, dass er auf die Tour tatsächlich dann regelmäßig kommt, dass er die Qualifying School spielt und so weiter. Aber ich denke nicht, dass man damit rechnen sollte, dass er gegen Lewis gewinnt. Auch wenn Lewis für mich noch nicht so stabil ist und ich sehr gespannt bin, wie der drauf sein wird. Ja, ich traue Martin Schindler eigentlich einiges zu gegen Simon Whitlock, weil mich Simon Whitlock in vielen Bereichen, vor allem im TV, dieses Jahr nicht überzeugt hat. Der hätte beim World Grand Prix schon in der ersten Runde fliegen können, hatte da dann ein richtig cooles Spiel gegen Mensur Suljovic. Ja, ich finde, dass der von vielen und auch von sich selbst irgendwie schon wieder zu weit nach oben gehievt wird und glaube nicht so richtig an eine gute WM von Simon Whitlock. Und für mich ist Martin Schindler auf der Bühne schon im Jahr stabiler geworden. Und wenn er es schafft, sich an diese WM-Atmosphäre schnell zu gewöhnen, dann glaube ich, dass dieses Spiel sehr eng wird und dann traue ich Martin Schindler auch die Überraschung gegen Simon Whitlock zu. Also das ist schon auch eines der Matches, wo ich sage, ja, da kann der Favorit richtig ins Straucheln kommen.
Also wir werden es sehen, die Chancen beider Deutschen also ja, sind dann zu beobachten. Ein Viertel haben wir noch abzuarbeiten und dort sind auch zwei wahnsinnig erfolgreiche Spieler, Gary Anderson und Phil Taylor, zu Hause. Marvin, du bekommst es zunächst mit dem Achtel von Gary Anderson zu tun.
So ist es. Gary Anderson eröffnet die WM gegen den Sieger aus der Vorrundenpartie zwischen Jeff Smith und Luke Humphries. Ein, finde ich, sehr interessantes Duell. Jeff Smith, den man irgendwie ja per Wildcard doch irgendwie in diese WM reingeholt hat, der auch gesagt hat, dass er dann die Q-School 2018 spielen wird und hat es auch einen neuen Vertrag unterschrieben, neues Management. Also der stellt sich nochmal dieser Anforderung der PDC, die er sich schon mal gestellt hat. Der Smith war ja auch schon im BDO-WM-Finale. Und jetzt gibt es Luke Humphries, den Sieger der Development-Tour. Also ein sehr interessantes Duell, wo ich doch schon noch von ausgehe, dass Jeff Smith sich da durchsetzt und durchaus gefährlich dann für Gary. Wenn der kalt in die WM startet, durchaus nervös, weiß man bei Gary immer bei der WM, die ersten Spiele, die sind nicht immer so ganz so stabil. Wenn er dann reinkommt, dann sehe ich ihn als einer der absoluten Top-Favoriten, aber dieses Spiel muss er durchaus erstmal überstehen. Denke trotzdem, dass er das auch machen wird. Und dann sehe ich eigentlich gar keinen, der in diesem Achtel dann wirklich gefährlich werden kann. Mark Webster gegen Sieger aus Kai van Looyen oder Paul Lim. Ja, ich wüsste jetzt nicht, warum sollte Paul Lim sich da nicht durchsetzen zum Beispiel. Mark Webster ist jetzt auch keiner, der mit absoluter Konstanz brilliert. Und das Gleiche kann man eigentlich auch über Benito van der Vaart sagen. Da sehe ich sogar Steve West mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar eher vorne. Und bei Joe Kahn gegen Jermaine Wattimene, das ist ein flottes Spiel. Beide mit sehr schnellem Wurfrhythmus. Kahn hatte ich zwischendurch das Gefühl, 2017, da kommt jetzt doch mehr endlich, hat er verstanden, dass er Riesentalent hat. Da waren die letzten Wochen es aber doch wieder ein bisschen mau. Hat dann zum Beispiel gegen Jamie Cavan jetzt bei den Players Championship Finals verloren, wo ich denke, das muss natürlich nicht sein. Ja, ich würde sagen, Gary Anderson gegen Joe Kahn im Achtelfinale, was dann Anderson aber auch relativ deutlich für sich entscheidet.
Letztes Achtel. Oh, Entschuldigung.
Kein Problem, alles gut. Das letzte Achtel, sehr interessant. Ich will nur kurz noch darauf eingehen. Nicht, dass es klar wäre, aber es ist natürlich die letzte Weltmeisterschaft von Phil Taylor. Wie schätzt du da die Chancen ein, Kevin?
Ich sehe sein erstes Match gegen Chris Doby schon auch als Schlüsselspiel, weil Doby wieder stärker geworden ist und ich Doby durchaus in der Lage sehe, hier was anzurichten. Man muss ganz klar sagen, ne, der Eli Pelli wird an diesem Abend dann völlig im Taylor Wonderland schwimmen und das kann Doby nicht trainieren. Das wird ein Faktor sein, den er irgendwie beherrschen muss. Ansonsten kann sich Taylor hier auch 3-0 durchsetzen. Aber Taylor hat bei den letzten Weltmeisterschaften nicht wirklich überzeugt. Und das kann wiederum die Chance für Doby sein. Ich sage, wenn Taylor sich gegen Doby durchsetzt, gewinnt er auch dieses Achtel. weil ich danach würde er wahrscheinlich auf Justin Pipe treffen, weil der nicht gegen, also ich glaube nicht, dass der gegen Bernie Smith oder Xiao Yizong oder wie er heißt, dass Pipe da irgendwie Probleme bekommt, und ich glaube nicht, dass Pipe gegen Taylor eine große Chance hätte. Deswegen sehe ich Taylor, wenn er gegen Doby gewinnt, in diesem Achtel schon auf Siegkurs. Ich glaube allerdings, dass die WM für James Wade schnell beendet sein wird, weil er gegen Keegan Brown spielt. Keegan Brown hat die Bühnenerfahrung. Keegan Brown ist in diesem Jahr wieder gut unterwegs. Und James Wade, ja, ist für mich jetzt irgendwie nicht so gut unterwegs.
Aber da muss Brown noch besser spielen wie bei dem Player 7 to Final. Das hat ja gegen Jeremy Antovania 0-6 aber immer richtig einen aufs Maul bekommen.
Ja, ja, ja.
Und zwar also, in 7 Minuten oder was waren das?
Ja. Also ich glaube da irgendwie an eine Überraschung. Ich hab's irgendwie so im Gefühl. Und dann haben wir ja auch noch einen Österreicher, also Soran Lerchbacher, der gegen Mervyn King spielt. Und da sage ich auch, dass es schwierigere Erstrundenlose gibt. Mervyn King hat in den letzten Jahren in der ersten Runde regelmäßig Probleme gehabt gegen verschiedenste Leute, gegen Oreshkin, gegen, ich weiß nicht mehr genau, was letztes Jahr war, Steve West, glaube ich. Und ich, also es ist schon etwas, wo ich sage, wenn Soran besser auf der Bühne spielen würde, würde ich sagen, ist das eine sehr gute Chance, hier in den Achtelfinale zu kommen. Und ich wäre aber erstmal extrem froh, wenn er gegen Mervyn King eine gute Figur macht. Ich traue Soran was zu. Ich möchte jetzt nicht von einem Sieg sprechen, aber es ist was möglich. Es ist alles nicht unmöglich. Und wenn man mich festnageln müsste, würde ich sagen, dass Soran eine gute Chance gegen Mervyn King hat. Ja, das müssen wir jetzt mal schauen. Insgesamt würde ich sagen, in diesem Achtel Phil Taylor vorneweg und dann im Viertelfinale gegen Gary Anderson.
Also ich sehe schon, ihr seid weitgehend bei den Favoriten, was diese Weltmeisterschaft angeht. Tja, wir haben das Draw jetzt ausgiebig besprochen und beschließen dann jetzt auch die Sendung. Wir sind schon wieder am Ende angelangt, aber ihr wisst natürlich, was jetzt kommt, wenn es auf die Weltmeisterschaft zugeht, und wenn ich hier schon mal zwei Darts-Experten da habe, dann müsst ihr mir natürlich auch verraten, wer am Ende laut eurer Meinung nach Weltmeister wird. Und da ist es mir egal, wer von euch beiden jetzt anfängt. Ich will nur Namen hören, die ich euch dann pünktlich Anfang Januar unter die Nase reiben kann.
Also ich sag meinen Tipp nur, wenn du auch deinen abgibst, Christian.
Das werde ich tun, aber natürlich nach euch. Das ist jetzt dann mal mein Privileg.
Gary Anderson.
Ja, ich bleib dann bei Michael van Gerwen.
Michael van Gerwen. Und ich sag Peter Wright, denn ich glaube, der muss einfach irgendwann mal einen Weltmeistertitel holen. Und wenn er das nicht bald macht, dann wird das nichts mehr. Ich weiß, wir werden Anfang Januar sprechen und es wird vermutlich wieder Michael van Gerwen sein. Zumindest ist er der klare Favorit. Aber das war er auch vor 2 Jahren.
Er hat bislang den Titel noch nicht verteidigt. Solange das so ist, kann man sich ja auf solche Statistiken stützen als jemand, der möchte, dass es spannend bleibt im Dartsport.
Und das wollen wir letztendlich doch alle. Aber was wir vor allem wollen, ist eine tolle Weltmeisterschaft, und ich glaube, die wird auf jeden Fall kommen. Am 14. Dezember geht's los. Lest fleißig die Berichte auf daten.de. Ihr beide werdet auch vor Ort sein, denke ich mal, oder zumindest einer?
Wir werden beide da sein an unterschiedlichen Zeiten. Also ich bin vor Weihnachten da und Marvin ist kurz nach Weihnachten auch nochmal da.
Genau.
Ja. Also auf jeden Fall.
Genau, wir werden ausführlich berichten, machen wir noch ein bisschen Eigenwerbung zum Schluss. Wir werden ausführlich berichten, auch schaut uns auch auf unserer Seite vorbei, YouTube-Kanal, wir werden einige Interviews führen, auch Video-Interviews, und schaut einfach mal vorbei. Ich denke, da wird das ein oder andere interessante Interview mit dabei sein.
Auf jeden Fall. Also daten.de reinschauen zur WM, und ich glaube auch, wir werden auf Double Trouble hier wieder irgendwie ein bisschen was in die Wege leiten, dass wir auch für die Zuhörer von meinsportradio.de über Darts berichten. Das war eine Stunde Double Trouble. Wir hören uns zur Weltmeisterschaft. Danke fürs Einschalten. Bewertet uns auf iTunes und hört fleißig meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. We'll be right back. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.